Liebe Leute, willkommen zu Bikers Paradise Podcast, Folge Nummer 38. Alles ein bisschen anders heute, vor allen Dingen, da sitzt ein Typ mir gegenüber, den ich kenne, aber der nicht so aussieht wie Martin. Wer bist du? Was machst du hier? Was machst du hier überhaupt?
Hallo, mein Name ist Henning. Und ich bin die Urlaubsvertretung von Martin.
Denn man muss dazu sagen, der Martin, der hat es nicht hierher geschafft, weil ja unglücklicherweise wurde ihm einfach sein Flug umgebucht. Und jetzt musste einfach mal unser Producer einspringen. Aber um hier einspringen zu dürfen, muss man, wie soll ich das sagen, Henning, so eine kleine Eignungsprüfung bestehen. Und das kennst du schon, die ist ganz einfach. Ich stelle dir drei Fragen und du hast jeweils 20 Sekunden Zeit, um die zu beantworten. Wir gucken natürlich, ob du aufgepasst hast bei unserem Podcast.
Vor allen Dingen einspringen müssen, muss es ja heißen eigentlich.
Nein, dürfen. Es ist eine Ehre, dass der Ritterschlag und ich hoffe, dass Martin wenigstens zuhört und sich jetzt totlacht. Jetzt gucken wir mal, ob du auch weitermachen darfst. Mhm. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Okay.
Wie viele Sekunden?
20. Nenne mir mindestens drei deutsche Fahrradtaschenhersteller und go.
Ortlieb, Marp und Agu. Und Cyclite. Ist Cyclite deutsch? Weiß ich nicht genau. Und VD.
Und stopp. Du hast irgendwas genannt, das nannte sich Marp.
Marp, M-A-A-P.
Was ist das?
Ist auf jeden Fall eine Fahrradklamottenmarke. Und ich meine auch, dass sie auch Taschen machen.
Du hast hier drei zusammen.
Cool.
Ortlieb, VD und was war der dritte? Egal.
Cyclite.
Cyclite. Sind auch deutsche.
Okay.
Genau. Puh. Okay. Frage Nummer zwei. Wo endet dieses Jahr die Tour de France? In Paris, Mailand oder Nizza?
Es ist nicht Paris. Ich würde sagen Nizza.
Bist du sicher?
Nee, aber es ist nicht Paris, das weiß ich.
Möchtest du einloggen oder die Zeit noch abwarten?
Bis Nizza, ich sage Nizza.
Okay, Punkt Nummer zwei, es ist Nizza, tatsächlich.
Ja. Finde ich aber ein Skandal übrigens. Finde ich nicht gut. Ist so wie jetzt die Weltmeisterschaft in 25 Ländern durchführen. Also Tour de France muss in Paris enden, finde ich.
So, du hast schon zwei von drei Fragen beantwortet. Eigentlich bist du im Rennen, aber wir machen die dritte Frage jetzt einfach noch für unser Publikum. Ja? Mhm. Welche Teile, in Klammern Fahrrad, Ausrüstung, Körperteile, dürfen beim Bike Polo Kontakt mit dem Boden haben? Ab jetzt.
Hä? Das weiß ich nicht. Füße?
Kontakt mit dem Boden.
Dürfen haben. Ja, Füße.
Und die Zeit ist um. Schön versaut, würde ich erstmal sagen.
Was ist das für eine Frage auch?
Beim Bike Polo darf nur das Fahrrad an sich und der Schläger Kontakt mit dem Boden haben. Alles andere darf den Boden nicht berühren.
Ich dachte, das ist jetzt so eine Fangfrage, dass irgendwas vom Körper das auch darf.
Hörst du die Folgen eigentlich von uns?
Na, ich bin ja auch ein bisschen aufgeregt jetzt. Also das ist okay. Aber ich
du bist im Rennen. Meine Güte, ja. Hey,
alles klar.
Herzlich willkommen.
Danke.
Bikers Paradise Podcast, Folge 38.
Bikers Paradise, Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Boah, Alex,
sehr
vielen
schön.
Dank.
Ey, okay.
Jetzt hast du dich gerecht. Aber es ist wirklich eine andere Situation, muss man sagen.
Ist krass,
da geht
oder?
Der Puls direkt hoch.
Ist krass, oder?
Und hättest du mich jetzt gefragt, wie viel Tour de France-Sieger ich kenne, ey, ich wäre auch nur auf drei gekommen. Alex, pass auf, bevor wir richtig heute einsteigen, ich habe gehört, ja, das muss ich auch im Namen von Martin gleich fragen, weil wir wissen das jetzt schon seit zwei Wochen und haben noch nicht drüber gesprochen. Du hast ein neues Projekt am Start. Erzähl uns, was ist da los?
Ja, ich hab zugesagt zu einer Sache. Nee, habe ich mich drum beworben und dann haben die ja gesagt. Ich begleite als Mediateam und noch mit anderen Aufgaben den Solo-Starter, den einzigen deutschen Solo-Starter beim Race Across America.
Das klingt ganz nach Alexander-Projekt. Was ist das genau, dieses Race Across America? Klingt schon mal echt stark.
Na, wir hatten den Starter, der macht das jetzt zum zweiten Mal, hatten wir schon in unserem Podcast in Folge Nummer 19. Das ist der Klaus-Henning Schulke. Mhm. Und der fährt einfach mal 5000 Kilometer mit 55.000 Höhenmetern und probiert das in 10 Tagen von der Westküste der USA, Kalifornien, bis zur Ostküste.
Das ist nicht normal, ne?
Nee, das ist total irre.
Jetzt erzähl uns, was ist genau deine Aufgabe dabei? Fährst du mit?
Ich fahre mit, aber nur im Begleitfahrzeug.
Auto also.
Ja. Ich würde mich niemals freiwillig so einer Tortur aussetzen auf dem Rad. Ich meine, die Jungs schlafen 1,5 bis 2 Stunden pro Tag. Mhm. Den Rest sitzen die auf dem Fahrrad und wir, also das ist ein Team, ein 8-köpfiges Team, wir sind aufgeteilt auf 2 Fahrzeuge, ein Wohnmobil und ein Pacecar, der direkt hinter dem Racer fährt den ganzen Tag, was übrigens auch Hardcore ist, weil ihr müsst euch vorstellen, wir fahren mit 25 km/h im Schnitt 22 Stunden lang hinter einem Radfahrer her mit Warnblinkanlage und werden auch sehr, sehr wenig schlafen. Also davor habe ich am meisten Schiss eigentlich schon.
Das klingt wirklich wahnsinnig. Ihr seid ein 8-köpfiges Team?
Ja.
Und wie sind da so die Aufgabenaufteilungen? Kann man das so grob umreißen?
Der Klaus-Henning Schulke hat total Glück, dass er von der Weltraumabteilung, also von der Abteilung Weltraumforschung aus der Charité betreut wird. Da sind
das klingt wild.
Das ist ziemlich, da hat er sehr viel Glück. Die werden da auch Messungen machen mit ihm und viele Untersuchungen. Dann hat er natürlich eine Physiotherapeutin dabei. Dann hat er Radschrauber dabei, also ein Technikteam. Und dann halt Leute, die Autos fahren und so drumherum. Und ich mache halt das ganze Media-Coverage mit Film und Foto.
Okay, krass. Aber jetzt kurz noch, also ihr fahrt ja nicht im Weltraum. Das klingt spektakulär. Warum Weltraumforschung? Was ist da der Hintergrund?
Das war im Prinzip ein Zufall. Die haben mit ihm so eine Schlafanalyse gemacht. Die betreuen Menschen oder forschen über Menschen in Extremsituationen. Und das sind ja, fällt einem als erstes immer der Astronaut ein. Mhm. Das, was der Klaus Henning jetzt macht, das ist ja auch eine Extremsituation. Was aber abgefahren ist, der ist ja sehr ambitioniert und möchte wirklich alles aus seinem Körper rausholen, was irgendwie geht. Mhm. Und deswegen werden die während des Rennens permanent an dem Messungen durchführen.
Da werden wir von dir ja dann permanent auch Informationen kriegen, was da genau passiert. Was mich noch interessiert ist, ist das eine reine Straßenfahrt? Also fährt der mit einem Rennrad oder mit welchem Gefährt ist der da unterwegs?
Der fährt nur Autobahn, Highway im Prinzip.
Okay.
Fast nur Seitenstreifen.
Und wird das so eine abgesperrte Nummer sein oder fahrt ihr im Prinzip im ganz normalen Verkehr durch die Gegend?
Die suchen natürlich eine Strecke raus, die so wenig wie möglich befahren wird von PKWs. Aber zum Beispiel am Start, die erste Etappe, die kommt ja noch, da fährt man raus aus dem Ballungsgebiet Los Angeles. Mhm. Und da dürfen zum Beispiel die Begleitfahrzeuge gar nicht mitfahren. Weil dann bei den vielen Startern komplett alles verstopft wäre, weil man ja immer im Schneckentempo hinter denen herfährt. Deswegen treffen wir unseren Racer ein paar Stunden später erst auf der Straße. Ne?
Mhm. Und um nochmal zu verstehen, du wirst gar kein Fahrrad fahren. Also ihr fahrt auch nicht neben dem her mal so zur Motivation 50 Kilometer oder so.
Na, weißt du, was viel schlimmer ist?
Na?
Viel schlimmer ist, dass ich werde A, kein Fahrrad fahren, weil das einfach überhaupt nicht geht.
Okay.
Viel schlimmer ist, dass die meisten Begleiter 5 bis 8 Kilo zunehmen auf dieser.
Nein!
Horrortrip.
Weil du den ganzen Tag sitzt.
Nein, du sitzt. Du sitzt im Auto und machst nichts. Und um dich wahrscheinlich, also ich glaube, es ist eine Geschichte, die ich gehört habe, aber ich glaube das. Das ist ja so, dass du dich auch irgendwie energetisch versuchst, am Leben zu halten. Und dann hat man natürlich immer das Gefühl, man müsste irgendwie dem Körper Zucker zuführen. Herzlichen Glückwunsch, vielen Dank.
Also wir gehen davon aus, Klaus verliert 15 Kilo, ihr gewinnt 8 Kilo.
So. Ich möchte überhaupt nicht dran denken, was für ein Horrortrip. Aber meine Frau Nadine, fährt ja auch mit.
Ne? Okay, schön.
Und es geht ja viel um Motivation, gerade was dem Fahrer gegenüber, dem Racer gegenüber. Mhm. Und sie ist ja Läuferin und wir haben schon überlegt, ob sie auf den Bergetappen, wo es ja wirklich in die Rocky Mountains geht, wo die wirklich Tausende von Höhenmetern machen, über 24 Stunden oder länger, dass sie streckenweise vielleicht neben ihm herjoggt. Und ich glaube, das ist eine Riesenhilfe. Wir müssen mal gucken, ob das, also es wird sehr spannend. Ich bin echt hin und her gerissen, weil das wird brutal hart, auch für die als Begleitung.
Tolles Abenteuer. Also sind wir wirklich gespannt. Wir werden bei Bikers Paradise laufend davon berichten.
Na, ach so, eine Sache darf ich nicht vergessen. Dieses ganze Projekt ist enorm teuer. Mhm. Und es gibt einen Spendenaufruf bei GoFundMe, da kann man wirklich spenden, um dieses Projekt zu unterstützen, weil außer Sponsoren muss er da aus eigener Tasche noch immer ganz schön viel dazulegen. Und jeder, der mehr als 100 Euro spendet, bekommt von Bottle Klaus, das ist ja sein Spitzname, eine handsignierte Trinkflasche.
Nicht dein Ernst.
Der Link steht natürlich in den Shownotes. Und,
sag mal eine Hausmarke, was kostet dieses ganze Abenteuer so?
Es kostet zwischen 40 und 50.000 Euro.
Alles klar. Ey, dann kommen wir von Extrem zu Extrem, oder?
Ja, ich freue mich ganz besonders auf unseren Gast heute, weil uns wird ja immer nachgesagt, dass wir nie was zum Thema Mountainbike machen.
Ja. Stimmt ja.
Und das ändern wir heute. Zu Gast bei uns ist Regina Marunde. Sie war die erste deutsche Frau im Mountainbiken bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta. Jetzt kommt sie gerade aus Südafrika von einem der härtesten Mountainbike-Rennen der Welt und ist zu Gast bei uns.
Unser Gast im Paradise.
Hallo Regina.
Hallo ihr zwei.
Sage mal, du kommst gerade vom berühmten Cape Epic in Südafrika und Cape Epic bedeutet 7 Etappen, 613 Kilometer, 17.000 Höhenmeter und 700 Teams gehen da an den Start. Und jetzt hast du ja eigentlich vor 20 Jahren deine Karriere offiziell beendet. Was begeistert dich noch bis heute an Mountainbike-Rennen?
Naja, ich suche mir oder kann mir die Rosinen rauspicken sozusagen. Ich bin ja immer noch mit einer Firma verbandelt.
Ah, du darfst gerne Namen nennen übrigens.
Ich darf Namen nennen, ja. Das ist die Firma Scott. Und für die bin ich immer noch unterwegs. Und da die so ein super cooles Mountainbike, mit dem ja auch der Weltmeister und Olympiasieger Nino Schurter unterwegs ist, zusammenbasteln, darf ich das Ding auch fahren und das macht dann noch mal mehr Spaß. Nein, aber die Cape Epic, eigentlich wollte ich sie nie fahren. Das ist ja so die Tour de France der Mountainbiker, wird gesagt. Schwerste und längste und überhaupt. Also ich glaube nicht, dass es das schwerste und das längste Etappenrennen ist. Da gibt es welche, die sind noch viel länger und viel schwerer, aber es ist mit Sicherheit das populärste.
Aber sage mal, du bist doch jetzt nur Spaß gefahren irgendwie, aber ich hatte so immer das Gefühl, juckt das nicht so, brennt das nicht so unter den Fingern so? Hättest du auch mal Bock gehabt, richtig Gas zu geben? Weil du standst ja dann immer auf den Gipfeln, hast auf deinen Partner gewartet.
Also es war im Vorfeld ja klar, der Partner, der mich jetzt gefragt hat, das ist ein ambitionierter Hobbyfahrer, der ist fahrtechnisch jetzt nicht auf meinem Niveau, deswegen musste ich bergab eben auch mal warten, was aber auch nicht schlimm ist. Und der mag auch nicht steil bergauf fahren, weil er dafür ein Tick zu schwer ist.
Eigentlich völlig falsch, ne?
Also wir passen nicht wirklich von unseren Skills zusammen, weil der kann in der Ebene drücken wie ein Großer, wo ich hinten rausfliege. Aber zum Glück gibt's ja hauptsächlich Anstiege und Abfahrten, so dass ich mich mehr austoben konnte. Nein, von daher war auch klar, dass wir da keinen Blumentopf gewinnen, sondern eben einfach als Team an den Start gehen und dann gemeinsam die Ziellinie überqueren werden. Aber nichtsdestotrotz hatte ich dann natürlich irgendwann auch in der Damenaltersklasse die Damen im Visier und habe dann
im
Hinterkopf, mit wem könnte ich das dann fahren? Naja, und dann fiel mir natürlich Hanka Kupfernagel sein.
Ach so, du meinst jetzt fürs nächste Mal.
Fürs nächste Mal.
Okay.
Aber erzähl kurz, wenn du das mit der Tour de France vergleichst. Wir hatten jetzt so viele Leute aus dem Gravel-Bereich hier, da kann man sich ja einfach frei anmelden. Wie ist das beim Cape Epic? Also kann sich da jeder anmelden oder was muss man da für Bedingungen erfüllen?
Also im Prinzip kann sich jeder anmelden. Man muss nur zu zweit sein. Also es gibt keine Einzelfahrer. Es sei denn, einer fällt aus, dann darf der andere weiterfahren.
Gibt es beim Cape Epic auch einen Besenwagen?
Ja, es gibt Cut-off-Times an den einzelnen Verpflegungspunkten. Mhm. Und wenn man die überschreitet, dann wird man da rausgenommen.
Henning, da fährt kein Wagen hinterher.
Nee, das nicht. Also man bleibt dann da liegen und muss bis zum nächsten Jahr warten. Okay. Nein, keine Ahnung, wie sie die Leute einsammeln.
Jetzt lass uns mal einen ganz großen Schritt zurückgehen. Du fährst ja schon seit gefühlt 100 Jahren Fahrrad und warst schon 1991 in der deutschen Mountainbike-Nationalmannschaft. Wie bist du eigentlich zum Radsport gekommen?
Eigentlich war das alles mehr oder weniger, naja, heute würde ich sagen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit den richtigen Freunden unterwegs. Also heißt, ich habe damals ein bisschen Triathlon gemacht und Duathlon und mein damaliger Freund auch in der Nationalmannschaft, das war der Lutz Schäfer, der hatte einen Vertrag mit Panasonic fürs Mountainbiken. So. Und es gab auch ein Triathlon-Team von Panasonic. Und damals gab es noch Bike-Messen in Köln. Und die war zu dem Zeitpunkt eben gerade in Köln und er musste da arbeiten. Und dann habe ich gedacht, ach, naja, vielleicht gehe ich da einfach mal vorbei, stell mich vor und erzähl denen, ich mache Triathlon und vielleicht sponsern die mich ja. Und Lutz meinte, ja klar, und ich hole dich da rein und kein Problem. Und ich hatte an dem Wochenende noch einen Duathlon absolviert, habe den, glaube ich, auch gewonnen und kam mit meinem Pokal da an. Und dann haben die von Panasonic gesagt, ja, das ist ja alles schön und gut. Okay, also hier kriegst du einen Vertrag für einen Triathlon und hier ist dein Vertrag fürs Mountainbiken. Und ich so, wie Mountainbiken? Kann ich doch gar nicht. Ja, du hast doch den besten Lehrer an deiner Seite. Wirst du schon lernen.
Ja, und haben die wirklich gemacht, ja?
Haben die wirklich gemacht. Und ich hatte eben gleich einen Vertrag mit monatlichem Gehalt.
Nein, nicht dein Ernst.
Und weil, Mountainbike kam ja eben zu der Zeit gerade in Deutschland auf. Das heißt, die wollten das auch pushen. Und gerade bei den Frauen gab es viele Quereinsteigerinnen. Und und dann hatte ich die Jungs an meiner Seite und die haben mir so ein bisschen das Fahren beigebracht.
Das ist ja so ein bisschen so, als wenn du vorher Fußball gespielt hast und dann zum Rugby gehst oder so. Also du hast Triathlon gemacht, da fährt man Rennrad auf dem Asphalt. Das ist anstrengend, aber technisch ja relativ Null. Einfach.
Genau.
So, jetzt wirst du Mountainbikerin, weil du einen Typen von Panasonic triffst. Und das geht ja nicht einfach so. Wie habt ihr dann gemerkt, dass du dafür wirklich ein Talent hast? Hat das wirklich mit keine Angst zu tun? Oder wie
ja,
war der
sicherlich
Weg?
Auch. Also ich bin schon als ganz kleines Kind mit meinen Eltern zum Skifahren. Und ich glaube, diese Bewegung auf den Skiern, weil da hatte ich halt auch nie Angst, also ich habe mit 4 Jahren angefangen, kommt dem Mountainbike so ein bisschen entgegen, so ein bisschen Linien sehen, ja, dann einfach auch Spaß dran haben. Mhm. Und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, wenn man daran keinen Spaß hat und so mit leuchtenden Augen aus diesem Gelände rauskommt, dann ist man da auch nicht richtig.
Hm. Alex, darf ich die Frage da gleich noch anschließen? Weil ich habe mich gefragt, könnte man beschreiben, wo der charakterliche Unterschied zwischen Gravelern, Rennies und Mountainbikern ist? Kannst du das beschreiben?
Das ist eine schöne Frage.
Sagen wir mal so, der reine Rennradfahrer, also auch der Profi, die Rennradprofis haben die Mountainbiker gesehen und haben gesehen, in dem Bereich kannst du auch eine ganze Menge Geld verdienen. Mhm. Also switchen wir doch einfach mal um, weil Ausdauer haben wir sowieso, Fahrradfahren können wir ja, dann machen wir das mal. Und ganz, ganz viele sind aber gescheitert, weil man Rennradfahren eben überhaupt mal gar nicht mit dem Mountainbike vergleichen kann. Ich kann mich beim Rennradfahren ja im Windschatten verstecken. Das kann ich zwar beim Mountainbike auf bestimmten Ebenen auch machen. Aber eigentlich bin ich da Einzelkämpfer und muss eben mich alleine den Berg hoch und runter kämpfen und muss eben genau die Linie finden und muss beweglicher auf dem Rad sein. Und das habe ich auf dem Rennrad eben nicht. Also da kann ich jetzt nicht die Augen zumachen, aber kann schon ein bisschen entspannter fahren als auf dem Mountainbike. Also umso technischer das im Gelände wird, umso achtsamer muss ich auch sein. Also es gibt viele Strecken, wo ich lange intensiv bergauf fahren muss, eigentlich schon an meinem Limit bin und dann geht's aber keine entspannte Abfahrt runter, wo ich einfach laufen lassen kann, sondern wo ich genauso konzentriert sein muss. Und wenn ich das nicht bin und nicht mache, dann liege ich eben auch schnell auf der Nase. Also das ist, glaube ich, schon mal ein großer Unterschied. Und zum Graveln, dadurch, dass ich jetzt beim Gravelbike auch mit relativ breiten Reifen fahren kann, habe ich letztens erst zu einem gesagt, Mensch, das ist so wie Mountainbiken in den Anfängen, weil da sind wir mit relativ schmalen Reifen und eben mit den 26 Zoll Laufrädern gefahren und hatten ja mehr oder weniger nicht funktionierende Federgabeln.
Aber sag mal, Mountainbiken war ja so der Hype in den 90ern.
Ja.
Wo steht denn das Mountainbike heute?
Ich glaube, das ist sehr regionsabhängig, weil hier in Berlin fehlen uns ja nun mal leider die Berge.
Das ist wobei, halt, stopp, ich muss da einmal einhaken. Ich bin einmal mit Regina, habe ich so eine Trainingssession gemacht am Teufelsberg. Wie hoch ist der Teufelsberg? 100 Meter oder ja. So? Da hat die ein Mountainbike-Rennen draus gemacht. Was die für Wege kennt, auf diesem kleinen Hügel hoch und runter durch die Büsche, da wirst du wahnsinnig. Okay,
deshalb hast du es auch nur einmal.
Deswegen hast du es auch nur einmal gemacht. Naja, ich lerne ja. So zurück.
Also wir haben im Grunewald wirklich ein paar schöne Trails, wo man mit dem Mountainbike auch Spaß haben kann. Aber ich kann eben nicht eine Stunde oder anderthalb Stunden irgendwo hoch und dann eine Abfahrt von 8 Kilometer wieder runtersausen. Deswegen ist Berlin eigentlich ein perfektes Gelände zum Graveln, weil ich mag mittlerweile hier auch nicht mehr Rennrad fahren, also A, weil mir die Berge fehlen und B, weil es, finde ich, nervig mit den Autofahrern geworden ist, also auch im Umland.
Ich habe mir, glaube ich, 92 nach meinem Abi auch ein Mountainbike gekauft von Giant. Damals war das ja auch so ein Lifestyle-Produkt, also so wie heute Gravel, würde ich sagen.
Ja.
Das war ein 26er ohne Federgabel, relativ statisch. Wann kam nochmal so eine Revolution im Mountainbike technischer Art und was sind so die Top-Innovationen eigentlich beim Mountainbike gewesen?
Also der Sprung, der Riesensprung war sicherlich von 26 Zoll zum 29er mit den großen Laufrädern. Alle von den Oldies, wir haben dann gesagt, als wir das erste Mal die 29er gesehen haben, fahre ich nicht. Sieht hässlich aus. Das ist ja total kacke. Und gerade diejenigen, ich bin ja jetzt auch nicht die Größte, das passt doch gar nicht. Ich will mein kleines Bike wieder haben. Aber alle, die dann das erste Mal auf diesem 29er gesessen haben, wollten da auch nicht mehr runter. Ja. Und ja, dann hat sich natürlich auch der Federweg verbessert, also dass die Bikes, auch die vollgefederten Bikes, nicht mehr so zusammengesunken sind, dass man da drauf saß wie so ein Sofa, dass es bergab vielleicht einigermaßen toll war, aber bergauf die Energie einfach verloren ging, sondern dass es eben jetzt auch den Knockout-Hebel gibt und das alles viel besser anspricht. Und auch die Lenker breiter geworden sind.
Weißt du, was ich immer gedacht habe? Nein, warum fahren die diese breiten Lenker? Naja, sicherlich, weil man da mehr Kontrolle hat zum Lenken, aber eigentlich ist ja die Gefahr auch viel größer, irgendwo hängen zu bleiben.
Ja, das ist am Anfang, wenn man sich erstmal umstellen muss. Ich hatte immer diesen schmalen Lenker und plötzlich ist der halt so breit. Und die Wege, jetzt gerade in Berlin, da gibt es viele Strecken, wo man so schön um die Bäumchen rumfahren kann. Und an manchen Ecken ist man dann doch, hups, mal hängen geblieben und lag dann ratzfatz auf der Nase. Aber dann lernst du auch sehr schnell deine neue Breite kennen und dann bleibt man eben auch irgendwann nicht mehr hängen.
Jetzt haben wir hier ja schon mal eine Olympionikin zu sitzen.
Die erste bei Bikers Paradise.
Die erste.
Naja.
Was sind so deine Erinnerungen an die Olympiade von 1996?
Ja, lang ist's her. Solche Erinnerungen vergisst man als Fahrer natürlich nie, weil das einfach ein besonderes Rennen ist. Also man hat jedes Jahr die Weltcuprennen und ich hatte jedes Jahr die Europameisterschaft oder auch die Weltmeisterschaft, was ja auch schon relativ hoch angesiedelt ist. Aber man qualifiziert sich eben nur alle 4 Jahre für die Olympischen Spiele und muss bei bestimmten Rennen eben bestimmte Ergebnisse erbringen. Und wenn ich das nicht schaffe, dann nützt mir das nichts, wenn ich eine Woche später fit bin. Also von daher ist der Weg dahin schon mal sehr, sehr besonders. Und wenn ich es dahin dann geschafft habe, diese Eintrittskarte habe, dann sind die einzelnen Steps vorher auch noch mal sehr besonders, weil man kommt dann zur Einkleidung. Also wir waren damals in Frankfurt. Dadurch läuft man eine riesige Turnhalle und muss alles Zeug einsammeln, kriegt unendlich viele Klamotten.
Darf man das behalten?
Man darf es auch behalten. Das Erlebnis in dem olympischen Dorf ist schon was Großartiges, wo man eben mit allen Sportarten zusammenkommt und die Leichtathleten sieht, die Basketballer, die Turner, wen auch immer.
Konnte man von deiner Art Radfahren, von deiner Karriere, konnte man davon leben?
Also ich ja, deswegen hatte ich vorhin auch gesagt, ich war, glaube ich, zur richtigen Zeit am richtigen Ort und mit den richtigen Leuten zusammen, weil eben diese Firmen das auch sehr pushen wollten. Und die wollten ja sogar die Frauen fördern und auch die Frauen auf die Mountainbikes setzen. Aber ich bin sehr froh, dass ich eben eine Zeit abgepasst habe, wo die Verträge mehr oder weniger auf der Straße lagen.
Dann hast du bestimmt eine Menge Kram im Keller. Und da interessieren uns natürlich am meisten die Räder. Wie viele Räder hast du zu Hause? Und welches ist dein Lieblingsrad?
Also natürlich ist das aktuelle mein Lieblingsrad, das Scott Spark. Aber also über die ganzen Jahre musste ich natürlich die Räder auch verkaufen, weil ansonsten hätte ich jetzt eine Lagerhalle gebraucht.
Hast du auch so eine alte Supermarktschlörre oder so? Wann hast du das letzte Mal auf so einem ganz ollen Fahrrad gesessen?
Heute, hier beim Herradeln, meine City-Gurke. Das war mein erster Crossrahmen. Das ist noch ein Stahlrahmen. Schweineschwer. Das ist jetzt mein umgebautes City-Bike.
Hast du da einen Korb dran oder so?
Nein, aber hinten, also Schutzbleche und einen Enduro-Lenker und
Wie siehst du denn die Entwicklung mit den E-Mountainbikes? Nervt dich das, wenn da in den Bergen da die überholen die dich? Das schaffen die nicht, ne?
Na doch, natürlich, wenn die im Vollmodus fahren, bergauf, das ist ja wie Motorradfahren. Also sagen wir mal so, es ist ziemlich zweischneidig, weil einerseits trainieren auch die Profis auf den E-Bikes, weil ich kann natürlich meine Fahrtechnik mit so einem E-Bike unheimlich fördern, wenn ich schneller sowohl in engen Kurven, engen Trails hoch oder auch runter fahre. Die Leute, die das so nutzen, sind aber die wenigsten. Die man in den Bergen jetzt trifft, die sind schon eher, ich glaube auch sehr für die Bergwacht sehr anstrengend, weil...
Das ist die nette Umschreibung.
Weil die müssen noch nicht mal einen Helm aufsetzen und die müssen ja auch gar nichts können und die tauchen eben plötzlich auf oder in Berghütten auf, wo die vorher nie hingekommen sind, aber die müssen ja auch wieder runter. Und selbst wenn die Gravel Roads runterfahren, sollte man das schon mal gemacht haben und die liegen leider sehr schnell auf der Nase, weil sie sich einfach überfordern. Und wenn ich dann auch irgendwelche Mädels sehe mit Höschen und Top und vielleicht noch eine Handtasche, die dann bergauf vorbeifahren, dann muss ich mir doch sehr auf die Zähne beißen. Ja, denkt dann eben auch an die Bergwacht, die so eine Leute da auch wieder rausziehen muss, weil die eben keine Regenjacke dabei und mit irgendwelchen Schüchchen fahren, keine Handschuhe anhaben, keinen Helm auf, keine Brille auf, geschweige denn, dass sie diese Räder beherrschen. Für eine City wie Berlin. Ich habe viele, die zum Bikefitting kommen, die eben so ein E-Bike für den Alltag nutzen, also Rad zur Arbeit, eine Strecke bewältigen, die sie mit dem normalen Rad nicht schaffen. Da finde ich das natürlich schon eine sehr gute Entwicklung, wenn dafür eben ein Auto weniger auf der Straße ist. Nichtsdestotrotz sollte es mehr oder weniger eine Fahrtechnik-Kurspflicht geben, um mal so die Basics mit diesen Bikes zu erlernen, weil...
Was würdest du sagen beim Mountainbike, worauf kommt es da, wenn man so sagt, man muss die Technik beherrschen? Was ist das eigentlich genau? Ist es eine Raumwahrnehmung? Ist es ein Gleichgewichtsgefühl? Ist es eine Geschicklichkeit? Muss man bremsen können? Was ist beim Mountainbike das Wichtigste?
Genau, also man braucht natürlich schon ein gutes Gleichgewichtsgefühl und man sollte auf jeden Fall seine Bremsen auch kennenlernen. Das heißt, ich sollte wissen, was passiert, wenn ich beide Bremsen volle Kanone ziehe oder wenn ich nur eine ziehe, was passiert dann? Welche sollte ich auf gar keinen Fall in der Kurve volles Brett ziehen? Und viele unterschätzen das und sagen, ja, ich kann doch Rad fahren. Und dann liegen sie eben schnell auf der Nase. Und gerade, ja, wer in Berlin unterwegs ist, der weiß, wie die Autofahrer unterwegs sind und der weiß, wie reaktionsschnell man eigentlich auch sein sollte und dass ich eben nicht auf meine Vorfahrt pochen sollte, sondern eben dann eben die Erste bin, die bremst. Und von daher sollte ich auch wissen, wie ich bremse. Und das zu erlernen, da macht es immer Sinn, mal so einen kleinen Kurs zu machen.
Du gibst ja so eine Kurse, ne? So eine Fahrtechnik-Trainingskurse. Und können da die Leute zu dir kommen für jede Art von Fahrtechnik? Also sei es, ich will einen Berg runterfahren oder ich will nur sicher in der Stadt mich bewegen. Ist das egal?
Also ich gebe die Kurse nicht mehr, aber ich gebe noch Einzelstunden und da kann man mit jedem Rad kommen. Also ob ich jetzt sage, ja, ich möchte mal ein bisschen sicherer in der City werden, dann machen wir da eben auch sehr viel Parkplatzübungen, viel um die Pylonen fahren, viel Bremsübungen, um mit dem Rad so versuchen, eins zu werden. Und je mehr ich über mein Rad weiß, wie das reagiert, umso sicherer bewege ich mich dann natürlich auch im Straßenverkehr. Und die Jungs und Mädels, die jetzt sagen, oh, ich möchte auch über so ein Double springen oder ich möchte, ja, über...
Nee, wir machen das mal ganz anders. Wenn ich jetzt zu dir komme und sage, ich möchte nächstes Jahr beim Cape Epic starten, wie viele Stunden muss ich bei dir nehmen?
Gut, wir fangen morgen an oder vielleicht heute Nachmittag.
Dreimal die Woche.
Auf deiner Website steht das Motto Rad, Mensch, Einheit. Hast du da noch ein bisschen was zu sagen? Warum ist das dein Motto? Was meinst du damit?
Also ich bin in meinem anderen Leben auch Osteopathin. Mhm. Und wem Osteopathie was sagt, der weiß, dass wir da ganzheitlich rangehen. Heißt, wir schauen uns den gesamten Körper an, also nicht nur auf die Schmerzstellen, sondern nicht nur nach der Muskulatur, Skelett, Organe, Gefäße und letztendlich auch die Psyche und sehen das als Einheit. Und so bin ich letztendlich auch zum Bikefitting gekommen, weil von meinen Patienten mich mal welche gefragt hatten, Mensch, du fährst doch Fahrrad und kannst du nicht mal gucken. Und nachdem dann irgendwie der Dritte gefragt hatte, da gab es diese ganzen Fitting-Institute noch gar nicht, dachte ich, ja, eigentlich macht das schon Sinn, weil das waren eben auch alles Leute, die jetzt nicht professionell Radfahren wollten, sondern eben einfach schmerzfrei auf ihrem Rad sitzen wollten. Und das war der Ansatz, okay, ich bringe Osteopathie und wie setze ich dann jemand auf ein Fahrrad zusammen, dass er schmerzfrei und glücklich mit der Position ist. Also was jetzt nichts mit Aerodynamik zu tun hat, sondern eben einfach angepasst an den Körper. Und das ist eben so dieses Rad-Mensch-Einheit.
Toll.
Das war doch ein schöner Abschluss, würde ich sagen, oder?
Wunderschön. Vielen, vielen Dank, Regina.
Das war vielen sehr interessant. Dank, Regina, dass du da warst.
Ja, gerne, dass ich hier sein durfte und hat mir viel Spaß gemacht mit euch.
Boah, Mann, ey, das war ja wirklich ein tolles Interview, eine beeindruckende Frau, muss ich sagen, oder?
Ey, Regina Marunde, da hat es sich wirklich gelohnt, das Thema Mountainbike doch mal aufzugreifen und das über so eine tolle Botschafterin.
Und vor allen Dingen, was ich gemerkt habe, ne, wenn sie über dieses Einheit, ne, Rad, Mensch, die ist da wirklich eins, ne? Das ist verwachsen, ist irre.
Also für alle die immer noch Skepsis am Radfahren haben, müssen sie sich Regina angucken und dann sieht man, wie jung man bleiben kann, wenn man sein halbes Leben auf dem Fahrrad verbringt. Ich war echt geflasht, toller Gast.
Es gibt noch einen Hinweis.
Ja.
Große Dinge. Nein, was heißt große Dinge? Morgen geht es los.
Mhm.
Morgen geht es los, die große Bikers Paradise. Ein Jahresjubiläumsparty, 2 Tage wo?
In Berlin, Flughafen Tempelhof.
Auf der Velo Berlin Fahrradmesse.
Großartig, ja. Ich muss ja sagen, weil ich heute hier Überstunden mache,
hau ich
heute ab und muss euch leider auf dieser großartigen Messe alleine lassen, weil ich nach Mallorca fliege und dort auch ein bisschen Fahrrad fahre. Aber ihr werdet da ein richtig gutes Programm abreißen. Erzähl ein bisschen, was passiert. Was macht Bikers Paradise auf der Velo?
Wir haben einen eigenen Stand. Wir haben es ja schon mal in der letzten Folge ein bisschen erzählt. Wir haben einen eigenen Stand. Wir sind auf der Bühne. Aber was eigentlich das Highlight ist, wir haben von ganz vielen Herstellern Sachen bekommen, die wir auf eine ganz nette Art verlosen, vielleicht einen kleinen Quiz, vielleicht sogar auch verschenken werden. Die haben einen Wert von über 1.000 Euro. Ich sage euch, es lohnt sich. Und wie ihr wisst, es ist immer gut, wenn man vorher noch einen Podcast hört von uns, damit man vielleicht die ein oder andere Frage beantworten kann.
Absolut. Wer heute gut aufgepasst hat, hat schon einen Hinweis bekommen, wie man an diese Preise rankommen kann. An der Stelle muss man auch wirklich mal sagen, vielen Dank an die Hersteller, dass sie das machen mit uns. Wir sind jetzt noch nicht der größte Podcast Deutschlands, aber wir werden da toll unterstützt und ich glaube, und das tut mir wirklich leid, dass ich mir das nicht anschauen kann, ihr werdet da eine gute Show abliefern.
Wir werden richtig Party feiern, also kommt ab morgen auf die Velo und dann lassen wir es richtig krachen.
So machen wir das. Alex, vielen Dank. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe nicht völlig versagt als Martin-Vertretung. Und hiermit Grüße an Martin. Ich hoffe, er kommt heile nach Hause aus Mexiko.
So, das war der Abschluss. Leute, wir sehen uns auf der Velo. Und vergesst nicht, diesen Podcast abonnieren, Daumen hoch, uns bei Instagram folgen und unsere geilen Clips bei YouTube anschauen.
Tschüss.
Tschüss.
Übrigens, wir sind auch bei der Velo, dem Fahrradfestival in Berlin. Am Samstag und Sonntag, 13. und 14. April, findet ihr uns in der Gravel Area, also draußen, wo die ganzen Rennen stattfinden. Alex und ich sind auch noch jeden Tag eine Stunde auf der Bühne und erzählen Schwank aus der Jugend. Und das Beste ist, wir haben ziemlich viele coole, tolle Sachen dabei, die ihr gewinnt. Also kommt vorbei, Bikers Paradise auf der Velo Berlin, 13. und 14. April. Tickets kosten 12 Euro, Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre sind frei.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.